Die Wesen dort unten auf dem Planeten und alle weiteren im Gon-Mog-Sektor, die nichts von den politischen Gegebenheiten in den anderen Regionen wussten, würden durch Kutal lernen, dass man sich nicht mit dem klingonischen Imperium anlegte. Wurde auch Zeit, dass wir uns in diesem Sektor durchsetzen.
Position wird neuen Zielen angepasst,
meldete der Steueroffizier. Auf dem Bildschirm verschob sich Palgrinax ein wenig. Auf der taktischen Übersicht sah man die Anlagen, die bereits von den Waffen des Schlachtkreuzers zerstört worden waren. Als große rote Kreise hingen sie über der topografischen Karte des Planeten.
»Die Sensoren nehmen immer noch unterirdische Energiequellen wahr«, sagte Tonar.
Der taktische Offizier sah Kutal an.
»Es scheint redundante Systeme zu geben, die jetzt aktiviert werden, um die Ziele, die wir zerstört haben, zu ersetzen.«
Kutal zog die Augenbrauen zusammen und rieb sich das Kinn. Dann nickte er.
»Vielleicht waren die Erbauer doch nicht so dumm. Fügen Sie die neuen Anlagen der Zielerfassung hinzu und passen Sie den Kurs an.«
Er drehte sich zu Lieutenant Craig an der Kommunikationsstation um.
»Gibt es Neuigkeiten von Morklar oder der Garnison?«
»Den Gouverneur kann man nicht erreichen, aber einige Offiziere haben sich von der Planetenoberfläche gemeldet. Die Kämpfe gegen die Rachpul und den unbekannten Feind dauern weiter an. Es scheint zahlreiche Verluste zu geben, aber wir haben noch keine genauen Zahlen.«
Der Bericht beruhigte Kutal nicht gerade. Was ging da unten nur vor? Woher kamen diese seltsamen Angreifer? Lebten sie vielleicht unterirdisch und waren von den Schiffssensoren nicht entdeckt worden? Oder waren sie mit einem Schiff eingetroffen, das sie ebenfalls nicht bemerkt hatten? Wer kontrollierte dieses riesige Verteidigungsnetzwerk, das gegen sein Schiff eingesetzt worden war, und über welche Fähigkeit mochten sie noch verfügen? Kutal fluchte leise, stand auf und trat vor den Hauptschirm. Er verschränkte die Arme vor der Brust, als die Zinsar ihre Position veränderte, um das nächste Ziel anzugreifen. Der jetzt sichtbare Teil des Planeten war noch dunkel, eine dichte Wolkendecke hing über dem Land. Er konnte weder die Grenzen des Kontinents noch die Feuer sehen, die seit der Bombardierung brannten. Die Unsichtbarkeit seiner Ziele verstärkte in ihm das Gefühl, einen äußerst merkwürdigen Kampf gegen rätselhafte Gegner zu führen.
»Neue Ziele ausgewählt«, sagte Tonar hinter ihm. »Waffen sind bereit. Ich erwarte Ihren...«
Kutal drehte sich um, als der Satz unvollendet abbrach. Sein taktischer Offizier beugte sich über die Konsole. Die Monitore, auf denen die Sensoranalysen zu sehen waren, tauchten sein Gesicht in ein weiches, gelbes Licht.
»Auf dem Planeten nimmt der Energieausstoß enorm zu«, sagte Tonar schließlich. »Die geothermalen Aktivitäten steigen sprunghaft an.«
»Steuermann, Orbit verlassen«, sagte Kutal.
Seine Nackenhaare stellten sich auf. Er dachte einen Moment über die Informationen nach.
»Ausweichmanöver vorbereiten!«
Er befürchtete, dass sein gesichtsloser Gegner bereits eine neue Waffe auf sie richtete. Noch einmal würde er sich nicht überraschen lassen. Plötzlich drehte sich Tonar um. Seine Augen waren vor Angst geweitet.
»Captain, der Planet! Wir müssen sofort weg!«
Kutal warf einen Blick auf den Bildschirm. Der Angriff musste unmittelbar bevorstehen.
»Was?«
Seine Kinnlade fiel herunter. Stumm vor Entsetzen starrte er auf den Schirm. Der Planet leuchtete auf, als die dichte Wolkendecke, die die Oberfläche vor Kutal verborgen hatte, plötzlich zu brennen begann. Bildete er sich das nur ein oder brachen die Kontinente wirklich vor seinen Augen auseinander? Orangefarbenes Magma quoll aus den Spalten an die Oberfläche. Mit jedem Herzschlag wurden die Risse größer und verästelten sich weiter.
»Was in Kales Namen ist das?« fragte Kutal, obwohl er keine Antwort erwartete.
Ihm war klar, dass das fürchterliche Schauspiel, dessen Zeuge er wurde, keinen natürlichen Ursprung haben konnte. Die Sensoren hatten keinerlei Anzeichen für eine solche Katastrophe entdeckt. Es gab nur eine einzige vernünftige Erklärung, auch wenn sie ihm unglaublich erschien. Es war Absicht. Aber wer oder was verfügt über eine solche Macht?
»Denk später darüber nach«, wies er sich selbst zurecht. »Wenn du überlebst.«
»Weg hier!«
brüllte Kutal. Er zeigte auf seinen Steueroffizier. Dann warf er sich auf seinen Sitz.
»Volle Impulskraft!«
Mit der Faust schlug er so fest auf seine Armlehne, dass er glaubte, sie müsse durchbrechen. Dann schrie er ins Intercom.
»Maschinenraum! Für Warpflug bereit machen!« »Was ist mit unseren Kriegern auf dem Planeten?«
fragte Tonar ebenso verwirrt wie entsetzt.
»Wir können sie nicht zurücklassen!«
»Sie sind längst tot!«
Kutals Blick hing am Hauptschirm. Das Deck unter seinen Füßen vibrierte und verzog sich sogar ein wenig. Das Trägheitsdämpfungssystem der Zinsar konnte die schnellen Manöver nicht vollständig abfangen. Das dumpfe Dröhnen des Impulsantriebs steigerte sich zu einem Heulen, als Kutals Befehle umgesetzt wurden. Auf dem Bildschirm wurden Lava und Magma in die Atmosphäre hinaufgeschleudert. Langsam verschwand der sterbende Planet am Rand des Monitors. Er wusste, dass jeder auf dem Planeten, Klingonen wie Yachpul, zum Tod verdammt war. Mit ein wenig Glück waren sie bereits umgekommen und bekamen diese Apokalypse nicht mehr mit.
»Richtung umkehren!«
befahl er, als das Schiff seine Drehung vollendete. Der Steueroffizier richtete es auf den tiefen Raum aus. Der Impulsantrieb sprang erneut an und auf dem Bildschirm wurde der Planet kleiner. Ebenso fasziniert wie entsetzt blieb Kutal auf seinem Platz sitzen und sah zu, wie Palgrenax in sich zusammenfiel.
»Schockwelle nähert sich!«
rief Centurion D'Agile von seiner Arbeitsstation, die sich in der Mitte der Brücke befand.
»Kollision in 15 EVA!«
Commander Sarit zeigte auf den Centurion, der die Steuerkonsole der Bloodied Talon bediente.
»Ausweichen! Tarnung deaktivieren und Warp-Antrieb einschalten! Notenergie auf die Schilde!«
Während alle auf der Brücke hektisch begannen, die Befehle auszuführen, sah Sarit, wie der Planet auseinanderfiel, in 1000 Stücke zerplatzte und Magma spuckte, das sich in alle Richtungen ausbreitete. Der Kern des Planeten, der nicht mehr von dem gewaltigen geothermischen und tektonischen Druck zusammengehalten wurde, löste sich in einem Strudel aus wilden Farben und zerstörerischer Energie im Vakuum des Alls auf. Doch das alles interessierte sie nicht. Die größte Bedrohung ging von etwas Unsichtbarem aus.
»Taktisches Diagramm«,
befahl sie. Centurion Ntovik aktivierte eine computergenerierte digitale Karte, auf der man die Position des Schiffs in Relation zu der Welt sehen konnte, die von ihren Einwohnern Palgrenax genannt wurde. Genauer gesagt zeigte sie, wo Palgrenax sich befunden hatte. Man erkannte auch den Kurs des klingonischen Schiffs, das die Talon, geschützt durch die Tarnvorrichtung, mit ihren Sensoren beobachtet hatte. Der Schlachtkreuzer war bereits verschwunden. Lange vor der Schockwelle, die ebenfalls auf der Karte zu sehen war, hatte er sich mit einem Sprung in den Hyperraum abgesetzt. Die Welle breitete sich mit einer Geschwindigkeit, die größer als die der Talon war, weiter aus.
»Wo bleibt der Warp-Antrieb?«
fragte sie, als die ersten Ausläufer der Welle gegen ihr Schiff schlugen. Die Brückenbesatzung hielt sich an ihren Konsolen und den Wänden fest, als die Talon erbebte. In den Tiefen des Schiffs kämpfte der Antrieb gegen die Gravitation des sterbenden Planeten. Sie hörte, wie die Tarnvorrichtung deaktiviert und all die Energie, die sie benötigte, auf den Warp-Antrieb umgeleitet wurde. Sarit kannte ihr Schiff. Sie wusste genau, was in seinem Inneren vorging. Sie kannte seine Schwächen und seine Stärken. Deshalb verrieten ihr die Geräusche des Antriebs, das Grollen, mit dem er auf die zusätzliche Energie reagierte und das Heulen, mit dem er mehr forderte, dass es ihnen nicht rechtzeitig gelingen würde, Warp-Geschwindigkeit zu erreichen.
»Alle verfügbare Energie auf die Schilde!« rief sie. »Auch die der Lebenserhaltung!«
Das Energieverteilungssystem der Talon brummte laut, als die Notbefehle umgesetzt wurden. Lichter flackerten. An der Hauptsystemstation sah sie eine computergenerierte Darstellung der Systeme, von denen Energie abgezogen wurde. Systeme, die keinen Zweck mehr erfüllen würden, wenn ihre Taktik fehlschlug. Die Schockwelle wurde immer stärker. Alles auf der Brücke vibrierte, ein dumpfes Grollen rollte durch die Wände. In Gedanken sah Sarit, wie die Welle ihr entgegenraste und drohte, sie zu verschlingen, als wäre die Talon nur ein Kieselstein am Strand eines Ozeans. Neben ihr aktivierte Inetti das Intercom.
»Alle Mann, Achtung! Kollision steht bevor!«
Mehr konnte er nicht tun. Er griff nach Sarits Arm und zog sie in Richtung der nächstgelegenen Wand und des Haltegriffs, der sich daran befand. Sie hielt sich mit beiden Händen daran fest, während sie die Eva herunterzählte. Bis zum... Ein entsetzlich lauter Donnerschlag hallte über die Brücke. Sarit verlor den Boden unter den Füßen und wurde gegen die Wand geschleudert. Der Griff entglitt ihren Fingern, sie fiel zu Boden. Die Schockwelle schlug gnadenlos gegen die überforderten Deflektorschilde der Talon. Der Lärm war so gewaltig, dass die Alarmsirenen und Schreie kaum noch zu hören waren. Das Licht flackerte. Dann fiel es aus. Dunkelheit hüllte die Brücke ein, auf der nur noch einige Monitore und Konsolen für schwache Beleuchtung sorgten. Sarit rutschte über das auf- und abschlagende Deck und prallte gegen den Fuß einer Station. Die scharfe Kante grub sich in ihre Seite. Sie spürte, wie Knochen brachen. Die Luft wurde ihr aus den Lungen gedrückt. Schmerzerfüllt schrie sie auf.
»Notenergie auf strukturelle Integrität und Trägheitsdämpfung umleiten«,
rief sie. Jedes Wort trieb ein Messer in ihre Seite. Sie wusste, dass sie die Welle nicht überlisten und ihr auch nicht entkommen konnte. Stattdessen musste sie sicherstellen, dass die Systeme, die dafür sorgten, dass die Besatzung nicht durch das Schiff geworfen wurde, weiter funktionierten. Endlich ließ die Schockwelle nach. Sarit spürte, wie sich das Schiff langsam beruhigte. Die Trägheitsdämpfer kompensierten die Bewegungen und bauten eine normale Schwerkraft auf. Sarit presste eine Hand gegen ihre verletzten Rippen, dann biss sie die Zähne zusammen und richtete sich auf. Funken sprühten von den Konsolen. Es roch nach verbrannten Kabeln. Zwei Monitore brannten und spuckten Glas und Plastik über die Brücke. Dumpfe Explosionen hallten durch den Raum. Sie hörte einen gepeinigten Schrei und fuhr herum. N'Torvik brach an seiner Station zusammen. Es krachte laut, als sein Helm auf den Boden schlug. Sogar im Halbdunkel sah sie, dass sein Gesicht und seine Hände verbrannt und blutig waren.
»Nein!«
»Arzt zur Brücke!« rief Sarit über das Chaos hinweg. Sie biss die Zähne zusammen und kroch zu dem reglosen N'Torvik. Enetti erreichte ihn zuerst. Er kniete neben dem Offizier nieder und fühlte dessen Puls. Sarit sah, dass sich Metallsplitter in das einst so gut aussehende Gesicht des Zenturions gebohrt hatten. Seine Augen starrten leblos zur Decke. In diesem Moment wusste Sarit, dass ihm niemand mehr helfen konnte.
»Ich glaube nicht, dass er gelitten hat«, sagte Enetti, als er ihm die Augen schloss.